Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 180. Folge vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mit dabei ist Daniel.
Hi.
Und sagen wir es, wie es ist. Vincent ist mittlerweile so arrogant und überheblich, dass er schon fest davon ausgeht, dass Sporting Kansas City Meister wird. Deswegen ist er direkt in den Urlaub gefahren und heute nicht dabei. Wir werden in der Folge sehen, wie gut der Weg von Sporting Kansas City bisher gegangen ist in den Playoffs. Vielleicht haben sie sich ja schon verabschiedet, während er am Strand liegt. Mal sehen. Allerdings will ich heute mal mit einem Spieler ohne Quiz anfangen, über den wir trotzdem mal kurz reden können. Weil ich glaube, du, Daniel, kennst ihn aus seiner aktiven Spielerzeit noch. Und ich glaube, die meisten Zuhörer kennen ihn ebenfalls. Es ist nämlich Jermaine Jones, der ja durchaus auch in Deutschland bekannt ist. Und dann, dadurch, dass er ja zwei Staatsbürgerschaften hatte oder hat und auch für die US-Nationalmannschaft gespielt hat. Hast du seinen Werdegang in den letzten Jahren ein wenig verfolgt?
Ich habe tatsächlich seinen Werdegang in Deutschland verfolgt. Tatsächlich, der hat ja bei Schalke gespielt. Ja. Übrigens bekannt für seine geile Grätsche gegen einen gewissen Dortmunder, gegen die Dortmunder Ikone im Derby. Ist nach wie vor eine Szene, die ich mir immer wieder gerne anschaue. Gab auch zu Recht nur die gelbe Karte. Hat dir dann bei Frankfurt gespielt und ich meine, war es für die Rapids oder war es für die Refs? Ich meine Rapids.
Beides tatsächlich.
Beides sogar. Ich finde einfach gut.
Bei den Rapids weiß ich ja schon gar nicht mehr, wie viel er da tatsächlich gespielt hatte, aber bei den Refs war er auf jeden Fall eine ganze Zeit mit unterwegs. Also so super lang jetzt auch nicht, aber dort hat er etwa anderthalb Jahre gespielt. Und ja, auch da sind mir seine Grätschen negativ in Erinnerung geblieben, weil die natürlich dann immer gegen das andere Team ging. Und danach ist er noch so ein bisschen vor sich hingedümpelt, war mal da, war mal hier, aber nichts Besonderes mehr. Er entschied sich dann irgendwann, einen Weg einzugehen, den sehr viele machen, nämlich den des Trainers. Und er wurde dann erstmal Jugendtrainer für, naja, etwa ein Jahr, würde ich sagen. Nicht besonders lang. Und wurde dann irgendwann auch ein, naja, Co-Trainer bei New Amsterdam in der NISA. Es gibt eine witzige Geschichte zu ihm und New Amsterdam, warum er dieser Trainer nicht mehr ist. Wer hören will, was diese Geschichte ist, dem empfehle ich die aktuelle Folge von Sideline, der USL-Podcast, auf meinen Sportpodcast zu hören. Da wird sie nämlich erzählt und ich verspreche, sie ist wirklich witzig und sie ist so 100% Nisa, das kann man sich nicht ausdenken. Allerdings gibt es zu ihm seit heute, wir nehmen am heutigen Montag auf, eine Neuigkeit. Und diese Neuigkeit heißt, er wird jetzt Head Coach bei einem Team, nicht in der MLS, aber ich habe ihn heute mit erwähnt, weil er in der MLS gespielt hat, sondern in der USL League One, nämlich bei Central Valley Fuego. Dort wird er jetzt ab der kommenden Saison, also Spielbeginn dort wird auch etwa im März, April sein, der Head Coach sein. So kann es manchmal auch gehen, dass ein Spieler, der vor allem durch seine Grätschen bekannt wurde, dann irgendwann doch zum Trainer wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich in der League One dann schlägt mit Central Valley Fuego. Ansonsten gibt es noch eine andere Kleinigkeit. Welche ehemaligen MLS-Teams fallen dir denn so auf Anhieb ein?
Wie meinst du jetzt?
Ne, Teams, die es mal in der MLS gab, jetzt aber nicht mehr.
Wir haben die Chivas USA, dann haben wir doch Miami FC, dann haben wir die, ich sag's mal, Metro Stars, die Wizards, dann haben wir noch, ein Team fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Ich weiß jetzt nicht, Tampa hatte, glaube ich, nie ein MLS-Team, oder?
Doch, die hatten auch mal eins.
Ja.
Du bist tatsächlich auch im richtigen Bundesstaat. Jetzt. Es gab noch ein anderes Team. Nämlich Jacksonville Armada. Und im Gegensatz zu den MetroStars und den Wizards, die es ja bis heute noch in der MLS gibt, nur unter anderem Namen, waren sie irgendwann weg. Spielten dann in anderen Ligen. Mittlerweile gibt's sie eigentlich nicht mehr so wirklich. Und was das Interessante an ihnen ist, ist, dass es auch vor kurzem eine neue Meldung zu ihnen gab. Denn sie werden zurückkommen. Und sie werden zurückkommen in eine Liga, von der wir wissen, dass sie existiert, die wir aber bis dato ziemlich ignorieren. Sie werden ab 2025 nämlich in der MLS Next Pro wieder mitspielen und versuchen, ja, sich dort gegen die Teams der, oder gegen die Jugendteams der MLS-Teams durchzusetzen. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ja. Es gab ja zuletzt gerade in der MLS Next Pro das ein oder andere Team, was dort gestartet hat und dann recht schnell wieder weg war. Die Rhinos zum Beispiel waren da so ein Negativbeispiel. Mal sehen, wie das läuft. Aber auch ganz interessant, dass gerade dieses Team aus Florida dann zurückkommt. Und dann gehen wir jetzt mal auf ein Team, was es in der MLS weiterhin gibt. Hoffe ich. Aber wo man, wenn man sich mal so ein bisschen darüber, wenn man sich ein bisschen die Tabelle ansieht, sich schon fragt, was ist da eigentlich in dieser Saison los gewesen? LA Galaxy. Hast du die Tabelle gerade vor Augen?
Ich weiß nur, dass sie unterhalb vom Strich stehen.
Das ist korrekt. Und es scheint mir ein wenig so, und nicht nur mir, sondern es scheint tatsächlich so zu sein, dass man auch bei der Galaxy, gut, wenig überraschend, sehr, sehr unzufrieden damit ist. Und da gab es jetzt zuletzt durchaus auch öffentlich sehr kritische Stimmen aus von höherrangigen Personen, die alles andere als zufrieden mit dieser Saison waren. Was wäre denn dein Tipp für die Galaxy? Was müssen sie machen, um im nächsten Jahr wieder über dem Strich zu sein?
Ich muss es eine diplomatische Antwort natürlich geben. Die müssen einfach besser sein. Die müssen einfach besser sein als 4 bzw. 5 andere Teams im Westen.
Aber wie werden sie das? Das ist ja die Frage. Du musst jetzt LA Galaxy
retten. Du hast gefragt,
retten.
Was sie tun müssen, nicht wie. Nein, also letzten Endes sind es nur 8 Punkte, die gefehlt haben für die Postseason bzw. 9 mit Tordifferenz. Die müssen halt einfach ihre Hausaufgaben machen und die Punkte holen zu Hause. Also zu Hause in der Festung werden, die haben nur 6 Heimsiege, was schon mal viel zu wenig ist, wenn du 66% deiner Heimspiele nicht gewinnst. Und auswärts. Die müssen auswärts, muss die Galaxy stärker werden. 2 Auswärtssiege ist viel zu wenig. Ist, glaube ich, sogar Liga Tiefwert, Toronto ausgeklammert. Und wenn sie die 2 Sachen in den Griff kriegen, zu Hause besser werden und mehr Spiele gewinnen und auswärts auch mal gewinnen, dann sind sie in der Postseason. Genau das hat eigentlich jedes andere Team auch gemacht. Natürlich entweder zu Hause eine Macht gewesen oder halt auswärts die Siege geholt.
Was an der Galaxy besonders interessant in dieser Saison ist, ist vor allem, wenn man sich mal gerade so ihre letzten 5, 6 Spiele ansieht, da war nicht ein Sieg dabei. Und es hätte ja schon gereicht, wenn sie da 4 Spiele gewonnen hätten, dann wäre die Situation vielleicht auch eine ganz andere gewesen. Aber was eben auch von den höherrangigen Personen kritisiert wurde, war, dass die Leidenschaft fehlte. Was kann also die Galaxy machen? Ich finde, was es im Raum Kalifornien eigentlich durchaus gut gibt, ist Nachwuchs. Du hast Nachwuchs gerade durch eine gewisse Nähe auch zum Süden. Und natürlich dort ziehen sehr, sehr, oder gerade im Großraum Los Angeles leben so wahnsinnig viele Personen, das ist schlecht oder falsch formuliert. Es leben dort eine Vielzahl von Personen, die sich dieses teure Fußballtraining für ihre Kinder auch leisten können. Heißt, die schon früh, wenn sie Talent haben, auch entsprechend gefördert werden. Was vielleicht in anderen Regionen gar nicht so stattfindet. Weil wir wissen ja, wenn du als Kind in einer Akademie oder sowas spielen möchtest in den USA, dann kostet das richtig viel Geld. Und das sind mehrere tausend Dollar, die da über den Tisch gehen. Und dementsprechend kann sich das eben nicht jede Familie leisten. Aber ich würde behaupten, im Großraum L.A. findest du da doch schon noch mehr als in anderen Regionen. Und dann kann ich das schwer nachvollziehen, dass sie nicht wirklich daran arbeiten, ihren eigenen Nachwuchs hochzuziehen. Es gibt MLS-Teams, die machen das wahnsinnig gut, dass sie junge, talentierte Spieler nach oben ziehen. Dallas und Real Salt Lake seien mal aus der Western Conference da genannt. Warum schafft LA Galaxy es seit Jahrzehnten nicht? Das verstehe ich einfach nicht. Die Taktik von LA Galaxy ist immer wieder die gleiche, jedes Jahr. Dazwischen brechen sie dann mal ganz kurz ab, überlegen sich, oh, wir ziehen mal ein paar Academy-Spieler hoch, stellen dann nach einer Saison fest, ah, das hat jetzt aber nicht funktioniert, lassen wir wieder. Und ansonsten ist ihre einzige Strategie, wir holen uns sehr teure Spieler, die meistens in einem gewissen Alter schon sind, und die müssen uns dann die Erfolge bringen. Sie haben sich nicht Messi geholt, das war wahrscheinlich ihr Problem, sondern sie haben sich Spieler geholt, die dann am Ende nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten, und die dann nicht die notwendige Leidenschaft mitgebracht haben. Also bei LA Galaxy wird es in der Postseason, denke ich, jetzt auch einiges an Bewegung geben. Da wird es nochmal die eine oder andere Verpflichtung geben, die eine oder andere mehr Verpflichtung. Und da kann man mal gespannt sein, was dann passiert. Aber die Strategie, wie LA Galaxy sie seit Jahren fährt, ich habe schon so oft erwähnt, aber es ist einfach nur nicht nachvollziehbar. Und dann, bevor wir in die MLS Playoffs gehen, gehen wir noch kurz zu anderen Playoffs, nämlich die NWSL. Hast du das ein bisschen verfolgt?
Tatsächlich habe ich das leider nicht verfolgt.
Denn wenn du es verfolgt hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass dort eventuell ein Team mit im Finale jetzt steht. Das Finale wird, ich glaube, in der nächsten Woche ausgetragen werden, das durchaus Bezug zu deinem Team hat, zumindest regionalen Bezug. Denn es gab auch in der NWSL große, große Überraschungen, mit denen man ehrlich gesagt nicht gerechnet hat. Es trafen aufeinander im Halbfinale OL Reign, Großraum Seattle, gegen Angel City FC. Dort setzten sie sich durch. Und dann musste Rain gegen San Diego Wave ran, die ein sehr, sehr starker Club sind, mit auch sehr hochkarätigen Spielerinnen in verschiedenen Altersstufen und die auch einen sehr, sehr großen Fansupport immer haben. Und Rain musste auswärts spielen, aber sie gewannen mit 1:0 nach einem Tor in der 57. Minute. Und sie stehen damit im Finale. Und dort treffen sie auf ein Team, das im Halbfinale sich auswärts gegen North Carolina Courage durchsetzen musste, mit 0:2 gewann und sich jetzt gegen Platz 1 der NWSL in dieser regulären Saison durchsetzen musste, nämlich die Portland Thorns. Die hatten ja das Schild gewonnen für das beste Team und sollten jetzt das vermutlich leichtere Los bekommen, nämlich Platz 6 der Tabelle, und das war Gotham. Das heißt, das Finale besteht jetzt aus OL Reign gegen Gotham und wird, glaube ich, sehr, sehr interessant werden. Es wird das Spiel zwischen Ellie Krieger und Megan Rapinoe werden, die ja beide verkündet haben, dass sie danach ihre Karriere beenden werden. Also eine von beiden wird dann noch einen Preis mitnehmen können.
Spoiler ist Megan Rapinoe.
Ich persönlich, nicht ganz neutral, hoffe ehrlich gesagt, dass es Ellie Krieger wird, weil ich natürlich für Gotham bin. Und man muss dazu auch sagen, für Gotham ist das jetzt so oder so schon einfach eine richtig, richtig starke Saison. Sie sind das allererste Mal im Finale und sie haben auch fast die ganze Zeit über eine sehr, sehr stabile Saison gespielt. Zwischenzeitlich gab es mal so eine kurze Phase, da lief es nicht ganz. Aber sie haben sich dann wieder gut gefangen und in den Playoffs zwei so große Teams auswärts rauszukicken, das heißt schon was. Also stehen sie da sehr verdient im Finale. Es wird sehr spannend werden. Davon kann man schon mal reden. Jetzt am kommenden Wochenende wird übrigens das Finale stattfinden. So, Jetzt nähern wir uns gleich den MLS Playoffs. Aber davor machen wir nochmal kurz Werbung. Also, bis gleich beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und jetzt, wie versprochen, gehen wir in die MLS-Playoffs, die ja in der heißen Phase sind. In so einer heißen Phase, dass in dieser Zeit Inter Miami ein Freundschaftsspiel gegen den New York City FC stattfinden lassen wird, weil warum sollte man jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt die Ehrung von Messi nochmal ordentlich feiern? Ist ja langweilig, wenn der Fokus auf die anderen Teams geht und nicht auf Miami. Aber die Playoffs sind wirklich in der heißen Phase und wir befinden uns zu einem Zeitpunkt, wo es Hin-, Rückspiel und gegebenenfalls ein drittes Spiel geben wird. Und ich kann versprechen, das tritt ein. Es gibt jetzt schon alle Konstellationen, die stattfinden werden. Und dementsprechend wird es spannend bleiben. Allerdings, was ich überhaupt nicht gut finde an diesem Playoff-Format jetzt zurzeit, ist, wie sehr die Spiele auseinandergezogen sind. Wir hatten überlegt, ob wir letzte Woche aufnehmen. Dort hatte aber zu dem Zeitpunkt, gab es immer noch Teams, die gar nicht mal ihr erstes Playoff-Spiel hatten. Jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir nun aufnehmen, gab es einige Teams, die hatten schon ihr zweites Playoff-Spiel, also das Rückspiel schon, andere Teams dagegen noch nicht. Und ich verstehe nicht, warum das so weit auseinandergezogen wird. Man kann es doch schaffen, dass alle Spiele am Wochenende stattfinden. Wenn man sie nicht zeitgleich machen will, dann hätte man sie ja auch zumindest zeitversetzt machen können, aber trotzdem so, dass alle am Wochenende spielen.
Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, es gibt, wie du schon gesagt hast, manche Spiele sind jetzt schon rum. Das sind schon beide Hin- und Rückspiel, oder Spiel 1 und Spiel 2 gespielt worden und es gab schon 2-0 nach Siegen. Deswegen bei Best of 3 ganz klar hat dementsprechend das Team gewonnen oder ist weiter, was beide Spiele gewonnen hat. Gab aber natürlich auch ein Unentschieden und die haben ja jetzt ihr drittes Spiel stellenweise zeitgleich wie manche ihr zweites Spiel irgendwie. Also das ist echt ganz komisch. Also das ist wirklich echt schlecht gewählt.
Ja, nimmt, finde ich, auch ziemlich den Drive raus. Also, was ich nicht verstehe, ist, warum man Playoff-Spiele unter der Woche machen muss. Es ergibt einfach gar keinen Sinn. Du nimmst dir selbst davon Zuschauer weg, weil unter der Woche einfach erfahrungsgemäß weniger Zuschauer kommen. Und die Spannung geht dabei auch ziemlich flöten, finde ich. Aber wir können ja mal zu dem ersten Schrottteam kommen. Die Red Bulls. Niemand hatte Erwartungen auf sie. Völlig zu Recht, weil sie sind ein Schrottteam in den Playoffs. Und das erste Spiel war ja auswärts in Cincinnati, endete mit 3-0. Wie gesagt, ich bin ohne Erwartung da rein und bin auch nicht enttäuscht worden. Und dort gab es nur eine Szene, wo man sagen muss, da hat der Ref leider völlig versagt. Es war, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war und ich überlege gerade, welcher Cincinnati-Spieler es war. Aber die Situation ist folgendes. Nelis provoziert seinen Gegenspieler, bekommt dafür auch Gelb, völlig zu Recht. Allerdings hat sein Gegenspieler ihm zuvor eindeutig mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. Und dafür hätte es Rot geben müssen. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht, auch bei Fans, die nicht von den Red Bulls sind, sondern von anderen Teams oder gar von Cincinnati, auch diese waren sich da ziemlich sicher, es hätte Rot geben müssen. Es ist leider sehr schade, weil das zu einem Zeitpunkt im Spiel war, wo da vielleicht noch ein bisschen was drin gewesen wäre. Aber ist halt so. Auch wer 3-0 verliert, hat er auch logischerweise kein einziges Tor gemacht und dementsprechend auch zu Recht verloren. Und bei ihnen hat das Rückspiel nun auch schon stattgefunden, was 1:1 endete. Und 1:1 bedeutet, es gab Elfmeterschießen. Und in diesem Elfmeterschießen gewann dann Cincinnati, sodass die Red Bulls raus sind und Cincinnati weiter. Auch da in dieser Partie gab es leider eine unschöne Szene, die zumindest für Fragen gesorgt hat. Es geht um Matt Miazga und Matt Miazga ist aus New Jersey. Und Matt Miazga stammt aus der Akademie der Red Bulls und hat auch sehr lange dort gespielt, bis er dann irgendwann zu Chelsea ging, für die er nie gespielt hat, sondern in der Lohne-Armee war. Und dann irgendwann jetzt, was vor 2 Jahren, zu Cincinnati zurückkam und seitdem dort spielt. Und er trat ebenfalls beim Elfmeterschießen an und traf, ging vor die Fankurve der Red Bulls-Fans und zeigte provokativ ein Herz dorthin. Das fanden natürlich weder die Fans besonders witzig, noch die Spieler und noch der Ref. Der hat ihm eine gelbe Karte dafür gezeigt. Interessant an der Geschichte ist tatsächlich, er hatte während des Spiels auch schon mal eine gelbe Karte gesehen. Und dann kommt eine interessante Regel zustande, dass die gelben Karten aus dem Spiel quasi nicht mehr berücksichtigt werden für das Elfmeterschießen, sodass er aus diesem Grund keine gelb-rote Karte bekommen hat. Ist irgendwie eine komische Regel.
Die Regelung wurde aber vermutlich eingeführt, dass nicht sowas passiert wie bei den New York City FC Boys gegen Orlando, als dann auf einmal Rodrigo Schlegel ins Tor musste, weil der Keeper, der im Spiel gelb gesehen hat, auf einmal jetzt gelb-rot sieht, weil er sich zu früh von der Linie bewegt hat.
Ja, aber da kann man ja dann auch entscheiden. Muss man einem Torhüter eine gelbe Karte geben, weil er sich zu früh von der Linie bewegt hat? Ihn kann man
ermahnen. Das diskutieren wir jetzt
natürlich
nicht. Es ging um die
aber
Karte.
Also, ich finde es schon schwierig, wenn man während des Spiels wegen eines eindeutigen Fouls eine gelbe Karte bekommen hatte und danach sich komplett daneben benimmt, dass sich sogar Cincinnati-Fans dann schon bei den anderen Fans entschuldigen, weil es einfach so scheiße ist. Ganz schwierige Geschichte. Ich bin gespannt, wie die MLS auf sowas reagiert. Und also, wenn Matt Miazga das nächste Mal in der Red Bull Arena ist, ich glaube, die Begrüßung wird nicht die netteste sein. Und ich kann das selbst sagen. Ich mochte ihn immer, aber die Aktion ist dermaßen scheiße. Das machst du einfach nicht. Und vor allem nicht, wenn das eigentlich der Club ist, der dir nie irgendwas getan hat. Hätten sie ihn jetzt getradet oder ihm damit irgendwie das Herz gebrochen? All gut, dann kann man das verstehen. Aber das ist nie der Fall gewesen, sondern er ist damals gegangen, man hat sich in Friede getrennt. Aber dann kommt er da zurück und gibt so eine Aktion. Das muss nicht sein. Wie dem auch sei. Diese Geschichte ist abgehakt. Gehen wir zu einem nächsten Team. Nämlich, okay, du darfst aussuchen. Über welches Team wollen wir erstmal sprechen?
Dann haben wir es hinter uns. Reden wir über das Derby, was es gab in der Runde. Beziehungsweise, es spricht, glaube ich, nur eine Person von dem Derby in unseren Kreisen.
Also, wir sprechen über St. Louis gegen Sporting Kansas City. Und das Hinspiel, ich muss ehrlich gesagt sagen, sehr überraschend, weil Sporting Kansas City war das einzige Team, was in der Hinrunde, wo sie auswärts spielen mussten, auswärts gewonnen haben. Nämlich mit 1:4. Und die Tore waren tatsächlich ganz nett. Nicht so krass, wie Vincent sie gefeiert hat, aber sie waren schon sehr nett. Das muss man ihnen lassen. Und ja, St. Louis, das einzige Tor, was sie in dieser Partie gemacht haben, war von ihrem Verteidiger, Tim Parker. Spricht jetzt nicht unbedingt für die Offensivkraft während dieser Playoffs. Und das Rückspiel war dann durchaus auch recht interessant. Es war nämlich ein 2:1. Bedeutet, Sporting Kansas City hat 2 Spiele gewonnen. Es wird kein drittes Spiel geben. Und sie ziehen in die nächste Runde ein, während St. Louis ausscheidet. Die Tore auch in dem Fall waren ganz nett. Aber Sporting war da auch wieder durchaus dominierend. Klar, St. Louis hat versucht, mehr Richtung Tor zu machen, aber komplett ineffektiv. Das passte von vorne bis hinten nicht. Dementsprechend, auch die sind jetzt erstmal abgehakt und müssen sich die Playoffs dann vom Fernseher aus ansehen. Dann können wir ja noch den LAFC machen. die hatten Vancouver als Gegner. Und interessant an diesem Player-Format ist natürlich, es ist interessant, es ist egal, wie hoch du gewinnst oder verlierst, das im nächsten Spiel fängt wieder alles bei Null an. Heißt, wenn du das erste Spiel mit zum Beispiel 7-0 verlieren würdest, kannst du das Spiel darauf wieder mit 1-0 gewinnen und dann geht's trotzdem in das dritte Spiel. Das war in diesem Fall nicht der Fall, sondern der LAFC gewann das Hinspiel mit 5-2. Und auch das war eine eindeutige Geschichte eigentlich. In der ersten Halbzeit war das noch ein Spiel auf Augenhöhe. Dort stand es zu dem Zeitpunkt auch 2-2, weil Vancouver es immer wieder geschafft hat, auszugleichen. Aber danach sind sie dann komplett eingebrochen. Das hat dann nicht mehr viel gebracht. Und das Rückspiel zu Hause in Vancouver endete dann mit 0-1. Bedeutet, auch da ist es klar, kein weiteres Spiel mehr. Das einzige Tor in dieser Partie kam übrigens durch einen Elfmeter in der 24. Minute zustande, also richtig bitter. Aber auch für Vancouver ist in dem Fall die Reise vorbei. Dann gibt es noch ein weiteres Team, was bereits 2 Spiele hinter sich hat. Beziehungsweise 2 Teams sind es, die ja 2 Spiele hinter sich haben. Möchtest du darüber reden?
Ja, und zwar ist das jetzt, glaube ich, das war das Gefühl einzige Spiel, die auch ein bisschen MLS Freundlichkeit, oder was ist MLS Freundlichkeit, die denken halt ein bisschen weiter. Ja, 2 Spiele ist schön und gut, aber erstmal sind alle gute Dinge bekanntlich 3. Dann möchten natürlich, dass mehr Leute MLS schauen, als die Einschaltquote sich erhöht und dass der Spannungsfaktor weiterhin erhalten bleibt. In dem Fall ist die Rede von den Sounders und Dallas. Die haben am Abend des Halloween gespielt und ich muss dazu sagen, am frühen Morgen, am frühen Halloween-Morgen, und für Dallas war das eigentlich, ja, es gab nichts Saures für Dallas, muss man sagen. Die Sounders natürlich zu Hause in der Macht haben gewonnen. Im Rückspiel dann, gestern am Sonntag, wo wir das aufnehmen, war ziemlich schmerzhaft für alle Fans von Seattle. Erst haben die Sounders 3-1 verloren und abends haben ja die Baltimore Ravens 37-3 in der NFL gewonnen. Deswegen waren es 2 harte Spiele. Für die Seahawks geht es kommende Woche weiter in der NFL und die Sounders haben weiterhin in der ersten Runde ihr Entscheidungsspiel. Natürlich, weil sie hier gerankt sind im Seed, haben sie das Heimspiel, aber es ist natürlich trotzdem schwierig.
Ja, das Rückspiel endete mit 3-1 für Dallas. Dementsprechend haben da die Sounders dann Saures bekommen. Und das Entscheidungsspiel wird dann am kommenden Wochenende sein, am Samstag. Wird, glaube ich, ganz interessant werden. Also beide Teams werden da alles reingeben und Dallas wird sich da nicht so leicht abfrühstücken lassen. Für die Sounders natürlich der Vorteil, dass dieses Spiel wirklich am Wochenende stattfindet und dementsprechend viele Fans da kommen können. Und sollte dieses Spiel dann zum Ende immer noch unentschieden sein, ich überlege, dann gibt es keine Verlängerung in dem Fall, sondern es geht direkt ins Elfmeterschießen.
Es gibt gleich Penalty.
Die Verlängerung kommt erst in der nächsten Runde. Also dann, wenn es in den Spielen danach zu einem Unentschieden gekommen sollte, gibt es da erst Verlängerung und dann Elfmeterschießen. Jetzt davor kneift man sie sich, weil man denkt, passiert nichts weiter. Elfmeterschießen ist spannend, ne? Mal sehen. Ja, und dann gibt es noch ein paar Teams, die haben, wie gesagt, erst ein Spiel hinter sich. Und die Spiele kommen jetzt im Laufe der Woche. Also sind dann schon gelaufen, bevor der Podcast online kommt. Und ein Spiel davon ist Philly gegen New England. Das Hinspiel endete mit 3-1. Und ich hatte mir das angesehen und muss echt sagen, also New England war an dem Tag komplett lost. Also das eine Tor, was sie dann noch gemacht haben, war ganz nett, aber das war auch eher so ein Verzweiflungstreter nochmal Richtung Tor. Der ging dann zufällig rein. Aber alles andere davor hat überhaupt nicht funktioniert. Eine Sache muss man allerdings auch sagen, ihr wichtigster Spieler ist schon sehr, sehr früh verletzungsbedingt rausgekommen. Also Charles Gill wurde schon in der 23. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie aktuell der Stand ist, ob er spielen wird oder nicht, aber ich glaube, er wird ein Faktor werden. Und er wird schon spielen, weil sie haben ihn in dieser Partie nochmal eingewechselt. Wahrscheinlich in der Hoffnung, da nochmal ein bisschen was retten zu können. In der 78. Minute ist er dann wieder reingekommen. Und mal sehen. Also von den Refs muss da erheblich mehr kommen. Allerdings fand ich auch Philly jetzt nicht extrem stark. Und es könnte sein, es gibt noch keinen aktuellen Stand, dass Kai Wigner nicht spielen wird. Entweder jetzt nicht oder in einigen, bei sollten sie weiterkommen, in einem der späteren Spiele, weil es gerade Ermittlungen gegen ihn gibt. Und mit dieser Ermittlung sind ein bisschen ironisch, sagen wir es mal so, weil einer seiner Gegner auf dem Platz war Bobby Wood. Und Bobby Wood kann bekanntermaßen Deutsch, weil er sehr lange in Deutschland lebte. Und es heißt, Kai Wagner hätte Bobby Wood rassistisch beleidigt. Wie immer wurde nicht öffentlich gemacht, was gesagt wurde. Es soll aber wohl von anderen Spielern gehört worden sein. Zwischenzeitlich hieß es aber auch, dass Wagner es gemacht hätte oder dass Wagner etwas Deutsches gesagt hätte und nicht gewusst hätte, dass Bobby Wood es versteht. Allerdings kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass das nicht der Fall sein dürfte. Das sagen auch Mitspieler von ihm, also von Bobby Wood, weil durchaus sehr bekannt ist, dass er Deutsch spricht. Und gerade ein deutscher Spieler, der ja auch mit der deutschen Bundesliga groß geworden ist und auch Bobby Wood erlebt hat, der wird wissen, dass der Deutsch kann. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Da wird es dann irgendwann noch die Ergebnisse zu geben. Mal sehen, ob es noch während der Playoffs ist oder erst danach. Wenn es erst danach ist, dann könnte es ein bisschen für die Cut sein, sollte er etwas gesagt haben, weil ja auch Gerüchte offen sind, dass er eventuell die Liga verlässt und nach Europa geht. Dann haben wir noch zwei
Ja, ganz kurz noch zu Kai Wagner. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sowas macht. Also ich glaube nicht, dass er der Typ dafür ist, tatsächlich. Ich meine, er ist einer von den Spielern, die ich eher für intelligent halte als andere Spieler. Was Deutsches wird er definitiv nicht gesagt haben, weil du weißt eigentlich, dass Bobby Wood Deutsch sprechen kann. Zumindest, wenn du dich minimal mit ihm beschäftigst. Und ich glaube auch, dass er Philadelphia verlassen wird. Da gibt es ein paar Gerüchte. Wenn es nach mir geht, kann er gerne im Ruhrpott zurück zu seinem Verein gehen.
Das Problem ist so ein bisschen, man weiß ja, man steckt ja eh nie in den Leuten drin und deswegen ist es eh schlecht einzuschätzen, wer da wie was sagt. Ich muss allerdings auch sagen, er ist mir in dieser Partie auch aufgefallen und das war nicht unbedingt spielerisch, sondern er ist mir vor allem deshalb aufgefallen, weil in jeder Situation, wo es irgendwelche Diskussionen gegeneinander gab, war er mit dabei und war er sehr weit vorne mit dabei und war da ganz offensichtlich auch am Trash-Talken. Und gerade bei diesem Trash-Talk passiert es halt schnell mal, dass dir da etwas rausrutscht, was du vielleicht auch gar nicht so gemeint hattest, aber was eben nicht auf den Platz gehört. Und das könnte so eine Situation gewesen sein. Also mir fallen allein aus der ersten Halbzeit da mehrere Situationen ein, wo er sehr weit vorne mit dabei stand und definitiv auch gesprochen hat und nicht der Ruhigste war. Und ja, das war natürlich auch, es ist ein Playoff-Spiel, da ist eine gewisse Anspannung hinter. Und dann fällt mal das ein oder andere Wort. Wir werden sehen. Die MLS ermittelt, wie gesagt, und wird dann hoffentlich zeitnah die Ergebnisse bekannt geben, was sich dann daraus ergeben hat. Kam mir auch schon vor, dass dann gesagt wurde, konnte nichts weiter ermittelt werden. Ist erledigt. Aber es gab ja auch schon andere Sachen. Dann gehen wir mal noch in die anderen Partien. Es gibt ja noch zwei weitere Partien, wo es bis dato noch keine quasi Ergebnisse gibt. Nämlich Orlando gegen Nashville. Und Orlando hatte das erste Spiel zu Hause und das haben sie mit 1-0 gewonnen, nach einem Tor in der 41. Minute. Bedeutet, für Nashville heißt es jetzt, zu Hause siegen oder das war's mit den Playoffs. Allerdings hat diese Partie noch nicht stattgefunden. Sie wird jetzt zur Mitte der Woche erst stattfinden. Ja, ein Unter-der-Woche-Spiel in Nashville. Mal sehen. Und die andere Partie ist die Crew aus Columbus, die Atlanta empfängt bzw. empfangen hat. Und dort endete die Partie mit 2-0. Recht klare Sache, fand ich. Und bei Atlanta ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie sie sich jetzt aufstellen wollen. Sie haben jetzt als nächstes ihr Heimspiel. Allerdings auch bei ihnen ist die Drucksituation, sie müssen gewinnen. Ansonsten war es das auch für sie. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Atlanta da vielleicht auch den Vorteil hat, dass wenn das Stadion voll ist, dass sie da eine richtig gute Atmosphäre schaffen können und ihnen das eventuell hilft, da zu gewinnen. Und auch sie spielen mitten in der Woche. Also auch nicht ganz ideal. Was ist deine Prognose für die letzten beiden Partien?
Ja, es sollte eigentlich beides mal gleich entschieden werden. Also gut bei... Ja, wobei...
Nashville-Orlando finde ich jetzt nicht so eindeutig.
Ich hatte doch mein Playoff-Picture. Mittlerweile geht auch Gott sei Dank wieder Discord. Das heißt, ich habe Zugriff drauf. Ich habe Salt Lake. Ja gut, ich habe es eh schon von beiden Entscheidungen, die durch sind, im Westen bei zweimal verkackt. Das ist keine gute Prognose, die macht mir Angst. Ja gut, Salt Lake, Philly, Columbus und Nashville.
Okay, also...
Oder natürlich ist es auch anders, aber...
Nashville gewinnt jetzt diese Partie, dann gehen sie in die dritte Partie und gewinnen auch diese auswärts in Orlando. Ah, und die Sounders müssen jetzt natürlich dann auch gewinnen. Das ist jetzt das Interessante, das muss man, finde ich, auch dem Best of Three lassen. Das ist schon durchaus spannend, wenn beide Partien sich vorher unterschiedlich getrennt haben, dass es dann dieses dritte Entscheidungsspiel gibt und man sich nicht einfach auf ein Elfmeterschießen zurücklehnt. Macht nochmal ein bisschen Spannung her. Hast du ansonsten noch etwas?
Ich habe tatsächlich noch eine wichtige Sache zu erwähnen, und zwar gibt's abseits der Playoffs, der Postseason, gibt's auch noch ein absolut wichtiges Spiel. Aber das hast du gleich mal am Anfang schon erwähnt, oder?
Kannst du ruhig nochmal, es ist so wichtig,
das muss erwähnt werden. Es ist so wichtig, Messi hatte den Ballon d'Or gewonnen, also diesen französischen Plastiktrophäe, wo irgendwelche Reporter, die keine Ahnung vom Fußball haben, abstimmen dürfen. Und in dessen Zuge gibt es ein Testspiel gegen New York City FC. Ist tatsächlich sozusagen quasi das Vorspiel von Sounders gegen Dallas. Wer es anschauen will, der kann es gerne machen. Ihr tut mir leid.
Wer in Miami ist und dieses Spiel sehen möchte, kann Karten kaufen für dieses Testspiel für ein Schnäppchen von $88. Im Vergleich zu den anderen Messi-Tickets bis dato noch recht günstig, aber im Vergleich zu anderen MLS-Spielen mindestens das Doppelte so teuer oder fast das Doppelte so teuer. Naja. Gut, ansonsten, es wird wahrscheinlich in der nächsten Woche, vermutet man, endlich ein neuer Head Coach für das US Women National Team bekannt gegeben werden. Es gab dort einiges an Bewegung und der Name, der es wahrscheinlich werden wird, ist auch schon recht weit im Raum bekannt. Wer sich mit Frauenfußball auskennt, wird diesen Namen auf jeden Fall schon kennen, weil sie trainiert aktuell, es ist eine Frau, trainiert aktuell ein durchaus erfolgreiches Team, nämlich Chelsea. Und sie haben, der Vertrag mit Chelsea wird jetzt Ende des Jahres enden, weshalb schon auch die Vermutung sehr nahe ist, dass sie danach dann zum US Women National Team wechseln wird, weil sie eine der drei größeren Namen waren, die jetzt zuletzt noch im Gespräch waren und man da anscheinend eine Einigung bekommen hat. Es handelt sich dabei um Emma Hayes, die, wie gesagt, bis dato Trainerin bei Chelsea ist, mit denen sehr, sehr viel gewonnen hatte. Nicht alles, aber sehr, sehr viel. Und die Chelsea in unterschiedlichen Zeiten erlebt hat. Also in Zeiten, wo der Frauenfußball in England gar keine Rolle spielte, zu Zeiten wie jetzt aktuell, wo der Frauenfußball in England eine sehr wichtige Rolle spielt und auch der Club das Frauenteam unterstützt. Von daher ist das eine Trainerin, die sehr, sehr viel Erfahrung hat und die eben auch Erfahrung mit unterschiedlichen Bedingungen hat. Und das könnte interessant werden, wenn sie dann verkündet wird, wenn es jetzt keine großen Überraschungen mehr gibt. Darüber werden wir aber in der nächsten Woche dann nochmal sprechen, wenn es bis dato etwas gibt. Ansonsten habe ich nichts mehr und du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ich habe auch nichts mehr.
Dann gebt uns wie immer gerne Feedback oder eure Prognosen für die Playoffs, ob nun NWSL oder MLS. Kommt gerne auf den Discord-Channel, eventuell am Samstag, ja, wobei es vielleicht ein bisschen früh, oder? Die Partie zwischen Dallas und den Sounders. Der Discord-Channel ist wie immer unten verlinkt. Ansonsten findet ihr uns wie immer bei Twitter X unter MLS Supporters Germany oder unter Box to Box, auf Instagram unter MLS Supporters Germany und auf Facebook unter US Soccer News. Bis dahin wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche, viele Tore und bis dann.
Schaut bei links und rechts über die Straße und wir sehen uns. Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.